NZQRC Podcast Nummer 30. Dieser Podcast wurde schon vor einiger Zeit aufgezeichnet, und zwar im Januar 2010. Er kommt jetzt erst, weil ich mich vorher noch nicht dazu entschließen konnte, ihn zu veröffentlichen. Aber nachdem ich ihn heute am 15. Juni 2010 noch mir einmal angehört habe, finde ich ihn doch ganz passend, und wer will, kann ihn sich noch einmal anhören. Es war immer etwas unregelmäßig, dass ich mich gemeldet habe oder auch nicht. Das wird wohl auch so bleiben. Und auch die thematische Auswahl variiert nach Lust und Laune. Nun hat sich aber gezeigt bei mir, dass ich festgestellt habe, dass Erkenntnistheorie oder auch praktische Erkenntnis, wenn jemand Erkenntnisse macht, dann hat das auch politische Konsequenzen. Weil die Politik arbeitet ja, oder die Politiker arbeiten ja für irgendwelche Leute, die Untertanen, wenn man so will, oder die Staatsbürger, die ja auch wahlberechtigt sind und so weiter. Und insgesamt ist die Erkenntnislage nicht unbedeutend für Politik. Darum habe ich eine neue Idee für Podcasts. Die sollen sich nämlich auch mit Politik befassen. Aber nicht mit Tagespolitik, sondern mit den Implikationen, die Erkenntnisse auf Politik haben. Dazu sage ich mal kurz etwas aus meinen Notizen. Politische Konsequenzen der Realität. Das war im August 2009 aufgeschrieben. Wenn alles nichts nützt, keine hehren Ziele sich anzustreben lohnen, was bleibt, wenn kein Mensch, kein Tier, kein Baum, kein Volk sich würdig erweist, erhalten zu werden? Ja, gute Frage. Was bleibt, wenn das alles sich als Quatsch herausgestellt hat? 6. August 2009, Arthur Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung, 2. Band, 2. Buch, Kapitel 18. Da steht in etwa, ich zitiere nicht ganz wörtlich, aber da kann man das hier nachlesen: Wir sind nicht bloß das erkennende Subjekt, sondern auch das zu erkennende, also das Ding an sich. Die Erkenntnis vom eigenen Wollen ist die realste von allen. Sie ist a posteriori und sie ist die einzige Pforte zur Wahrheit. Zitiere: Demzufolge müssen wir die Natur verstehen lernen aus uns selbst, nicht umgekehrt uns selbst aus der Natur. Zitat Ende. Da wir den Willen in uns selbst von allen Erscheinungen am deutlichsten vernehmen und diese Unmittelbarkeit auf alle anderen Dinge übertragbar ist, entsteht die Erkenntnis vom Willen als Ding an sich. Arthur stellt fest, dass der Wille, der sich in der Welt und als die Welt sich darstelle, in seinem An- und Für-sich-Sein gar nicht beschrieben werden könne. Tja, so viel dazu, dass ich mal wieder meinen Lieblingsschriftsteller gelesen habe. Am 7. August 2009 kam mir folgender Gedanke: Die Zahlentheorie nützt viel, findet aber ihre Grenzen in der großen Anzahl kombinatorischer Größen, während bei wenigen Ausgangsgrößen die Ergebnismenge überschaubar bleibt, übersteigt sie bei nur mäßig steigender Ausgangsmenge schnell in unzählbare Dimensionen auf. Das Herbeirufen der Statistik hilft nur den Praktikern und auch nur schlecht. Die Philosophie der Eigentlichkeit bliebe völlig unberührt. Ich werde gleich hier ein politisches Programm verlesen, das ich mir doch nun abgerungen habe. Man kommt nicht drum herum, gewisse Probleme auszusprechen und beim Namen zu nennen, weil sonst eiern alle Leute blind und planlos durch die Gegend und richten Schaden an. Es ist grundsätzlich günstig, andere Menschen davon abzuhalten, so wahnsinnig viel Scheiße zu bauen. Naja, da kommen wir gleich zu. Aber hier noch ein kleines Vorspiel. Umgeben mit dem Mantel der Jahrhunderte. Wie sonst wollte man die Tatsachen des Gewesenen begreifen können? Manche fragen sich heutigen Tags, ob Illuminaten, Bilderberger, Freimaurer, Judisten oder ähnliches sich einer geheimen und das übliche menschlich erreichbare Alter überdauernden Zeitspanne hinauswirkenden Gruppen Einfluss üben würden auf den Zeitgeist. Natürlich versuchen die einen oder anderen das, aber es gelingt ihnen nicht. Darum der Mantel der Jahrhunderte, der vollkommen nur kleidet den Philosophen. Wieder einmal zeigt sich, dass wer auch immer lügt, die geschichtliche Wahrheit ganz unzugänglich bleiben muss, denn auch die plumpeste Lüge kann gegenüber der klarsten Tatsachenschilderung favorisiert werden, wenn der Vermittler es nur will. Tja, sich selbst treu sein heißt auch, mit den eigenen Schwachheiten zu leben und nicht zu hadern. Ich als Linguist und Phonetiker und Philosoph bin der Ansicht, Macht lässt sich beschreiben und modellieren. Noch ein Wort zum Reisen. Was am Reisen ganz besonders bildet, sind von dem Neuen, was man erlebt, abgesehen, die vielen Wartezeiten, die mit Lesen und Notizen aufgefüllt zu werden pflegen. Warum bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Um meine Ansichten zu vertreten, mein Selbst zu repräsentieren, mein Vermächtnis zu stiften. Meine Gabe an diese Welt ist der Beweis einer intelligenten Methode zur Organisation der Macht. Die Ursache des Problems war das eingeschränkte, können es auch das beschränkte Bewusstsein nennen. Beschränkt durch Berge, Flüsse, Wald und wilde Tiere, als wir erkannten, dass der Sieg gegen die Natur nur von Pyrrhos war, war es fast zu spät. Jetzt beginnt der Kampf gegen die hemmungslose Dummheit, die sogar noch bedrohlicher sich darstellt als die Wildnis. Vielleicht wurde der erste Schritt genommen, indem die Zivilisation installiert wurde, indem eine Zivilisation installiert wurde. Das letzte der Probleme aber war das nicht. Wie gesagt, es gilt nun Struktur in die Strukturen zu bringen und das Modell zur Steuerung einer Zivilisation zu konstruieren. Die Menschen taugen gar nichts. Wenn man das einmal erkannt hat, lebt es sich ein wenig unbeschwerter. Man stelle sich nur die Flüsse vor, auf denen einst Boot- und Schifffahrer in unbekannte Gefilde expedierten. Mit Waffen und Haufen drangen sie vor, tributerzwingend. 1000 Jahre später ist ihr Einfluss ganz durchmischt in den durchsetzten Gebieten, in denen man ebenso hässliche wie parasitäre Typen findet, die den Ton angeben, die das vermeinen zu dürfen. Alles beruht auf Gewalt, Unterdrückung, Lüge und Heuchelei. Die geophysikalische Realität spricht die Sprache der Veränderung. Das heißt, der Eisriese Ymir wäscht den Schnee von seinen Gipfeln durch Flüsse und Täler, er schafft dadurch erst den Raum für Feld und Frucht und landbewohnendes Tier. Man denke mal darüber nach, was passiert, wenn der Eisriese Ymir ganz und gar ins Meer gewaschen wurde. Und ob das normal ist. Es gibt keine Freiwilligkeit in der Entscheidung für ein Handwerk, ein Amt oder eine Profession. Man kann sich höchstens dazu entscheiden, zu sein, was man ist. Wollt ihr wirklich den Krieg? Das muss man die Stammwähler der Blockparteien fragen. Denn der bescheidene Wohlstand, der ihnen als Untertanen zugestanden wird, verlangt im Kontext der ochlokratischen Politik einen immensen Aufwand in Gestalt der Einbezogenheit in den weltwirtschaftlichen Rahmen. Es bleibt die Frage, ob und wie weit sich der ethisch fragwürdige Aufwand, der zur Arbeitsteilung betrieben wird, lohnt, um physikalische Erkenntnisse zu gewinnen, die unser Bild von der Natur verschärfen. Die Frage also, wie das Verhältnis zwischen Grundlagenforschung und Politik sei, lässt sich aufklären, indem man sich vergegenwärtige, woher die Aufträge rühren, wer Organisation und Bezahlung beibringt. Selbst ohne genaue Kenntnis des Apparates der deutschen Hochschulpolitik darf man annehmen, dass die wesentlichen Direktiven nicht aus diesem Lande kommen. So wird die Diskrepanz zwischen Schein und Wirklichkeit verständlich. Überhaupt verwundert es, wenn die deutsche Politik alle wichtigen Themen ausklammert, aus der öffentlichen Debatte und stattdessen Nebensächlichkeiten um- und umventiliert und ventilieren lässt. Dass dahinter keine Methode stecken sollte, mag man kaum glauben. Dass diese Methode alternativlos sei, ebenfalls nicht. Fest steht, ich bin nicht der Einzige, der nach Handlungsmöglichkeiten sucht, nur scheint das meiste wie immer mehr schlecht als sinnvoll zu sein. Die wichtigen Fragen jedoch liegen auf der Hand. Wie konnte die Macht des etablierten Menschentums so präsent werden? Und gibt es Möglichkeiten, korrigierende Aussagen zu machen, die auch vernommen werden? Die Stabilität des sogenannten Bösen liegt sicher in der Unzulänglichkeit des Menschengeschlechts begründet, das immerzu Rituale praktizierte, weil es kein anderes Mittel gefunden. Ist es aber nicht an der Zeit, die Aufrechten zusammenzurufen, damit sie dem Plane der Toten etwas entgegensetzen, das weiterführt als nur bis zur unvermeidlichen nächsten Katastrophe? Ja, das ist das Richtige. Natürlich ist das eine große Arbeit, aber da sie ohnehin getan werden muss, ist es auch egal, wie lange es dauert, sie zu vollbringen. Vielleicht wird sie sogar niemals fertig, aber wozu sollte das Leben sonst gut sein, wenn nicht zum Einsatz für das Gute? Und das ist in jedem Falle, was unter Gebrauch unserer Möglichkeiten, das Leid, unser eigenes und das um uns herum vermindert und die Freude vergrößert. Dabei muss die Freude nicht auf die geschlechtliche Perpetuierung des Lebens beschränkt bleiben, sondern kann auch in einem gelungenen Verlassen dieses Planeten bestehen. Damit will ich sagen, in einem gelungenen Leben, das mit dem Tod, mit dem Verlassen der Welt, des Leides beschlossen wird. Die irdischen Probleme sind prinzipiell lösbar. Nicht alle sofort, am ersten Tag, durch Übung und Bemeisterung aber und mit gemeinschaftlicher Wohlfahrt, bei allem Wagnis und Zuversicht. Hä? Mit dem Satz stimmt ja was nicht. Nicht alle sofort an dem ersten Tag durch Übung und Bemeisterung und mit gemeinschaftlicher Wohlfahrt zu allem Wagnis und Zuversicht. Naja, lassen wir jetzt mal. Die Macht der Geheim- und Spitzeldienste ist begrenzt, so wie deren Fantasie. Die Musik, die um mich herum erklingt, beleidigt bis auf wenige Ausnahmen mein Empfinden. Ach so, interessiert wahrscheinlich keinen. Die nachgewachsene Generation der üblichen Historiker in Deutschland nach dem Untergang des Alten Reiches sind geformt, als seien sie aus Lehm gebacken. Sie wuchsen vielmehr in eine gegebene Form hinein und fingen an zu quaken. Bei aller Abscheu vor dem Zeitgeist mit seiner Holotümlerei darf man sich nicht dazu hinreißen lassen, die bigotten und autoritären Geister des Alten Reiches zu idealisieren, deren heuchlerische Moral und frömmelnde Autokratie erscheint im richtigen Licht betrachtet ebenso falsch wie die feige, freche und dumme Anbiederung an den Zeitgeist von heute. Was bleibt, fragst du? Die große Arbeit liegt weitgehend ungetan vor uns. Das ist ein überreiches Feld der Beschäftigung. So, jetzt kommt das, was ich als politisches Programm angekündigt hatte. Die Nationalstaaten müssen nicht um jeden Preis erhalten werden. Sie aufzugeben zugunsten einer faschistoiden Weltordnung ist auch nicht akzeptabel. Vernünftig, weil naheliegend, ist die Beibehaltung von Organisationseinheiten in Sprachgemeinschaften. Dadurch wird die Kommunikation einfach gehalten und effektiv. Dazu müssen weder rassistische noch egalistische Tendenzen befördert werden. Für Deutschland stellen sich einige konkrete politische Fragen. Was ist mit den Ostgebieten? Die Antwort ist einfach. Die heute dort lebenden Polen kann man nicht vertreiben, also kann man die Gebiete nicht zurückbekommen. Es sei denn, die Polen räumten sie freiwillig. So kann auch Schweden keinen Anspruch mehr auf Mecklenburg haben. Dänemark nicht auf Schleswig. Den heute lebenden Menschen bleibt nur ein friedliches Miteinander, wodurch der Verlust des ehemaligen Territoriums gemildert wird. Fest steht jedoch auch, dass US-amerikanische oder israelische Ansprüche auf fremdes Territorium zurückzuweisen sind. Ebenso kommt eine arabische Expansion nicht in Frage. Die unmündigen Pseudostaaten in Afrika und in der sogenannten Dritten Welt sind in die Unabhängigkeit und Gleichberechtigung zu entlassen. Mit China und Indien ist ebenfalls ein Dialog auf Augenhöhe herzustellen. Geschäftemacherei darf nicht länger Grundlage der Politik sein. Die Staaten, die nicht alleine existieren können, sollten sich denen anschließen, von denen sie abhängen, territorial, sprachlich oder ethnisch. Die Fehlentwicklungen der Vergangenheit, sowas wie Religionen, Überbevölkerungstendenzen, Atmosphärenvergiftung, Meeresverschmutzung und, müssen gemeinsam in den Fokus der Wissenschaft und Forschung gesetzt werden. Den auf Weltbeherrschung spekulierenden Sektierern wird die gleiche Absage erteilt wie den südamerikanischen und sonstigen Katholiken oder irgendwelchen Judisten, ebenso wie den nach Weltherrschaft geifernden Nazis. Jedes Land hat, wenn es souverän sich behaupten will, zuerst sich selbst zu organisieren und dann im zweiten Schritt mit den anderen zu kooperieren. Die landlosen Völker, zum Beispiel Kurden oder Zigeuner, sind gehalten, ihre Identität zu wahren, wenn sie möchten. Wenn es geht, sollen sie ihr Staatswesen erhalten, so etwas wie Kurdistan oder das Baskenland. Wo es nicht geht, müssen sie sich friedlich in ihrer Gastrolle organisieren. Sie dürfen sich nicht aus egoistischen Gründen der Vernunft entziehen, so wenig wie ihre Gastgeber kulturelle Inseln, kulturelle Inseln sind zu vermeiden. Also kulturelle Minderheiten ergeben keinen Sinn in einem Staat. So, das waren die Grundlagen eines politischen Programms, niedergelegt am 19. August 2009. So, das war der 30. Podcast der NZQRC-Organisation, aufgezeichnet am 15. Juni 2010.